Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heimgesperrt heißt das Buch von Sylvia Wagner. Sie erzählt darin von einem fiktiven Treffen ehemaliger Heimkinder, von den quälenden Fragen, die dann in der Luft liegen oder ausgesprochen werden. Warum bin ich ins Heim gekommen? Wer hat mich geschlagen, misshandelt, missbraucht? Und wer übernimmt dafür heute die Verantwortung? Viele Heime waren in kirchlicher Hand, aber Gewalt gab es auch in staatlichen Einrichtungen. Sylvia Wagner ist 1964 geboren und selbst ehemaliges Heimkind. Sie hat Abitur gemacht, Pharmazie studiert und sich in ihrer Doktorarbeit mit Arzneimittelversuchen an Heimkindern befasst. Vor dieser Sendung habe ich mit Sylvia Wagner darüber gesprochen, was es bedeutet, zu einem Thema wissenschaftlich zu arbeiten, das einen selbst so schmerzhaft betrifft. Und im Laufe des Gesprächs werden wir auch auf die heikle Frage zu sprechen kommen, welche Opfer von Misshandlung und Missbrauch eigentlich öffentlich gehört werden, welche eher nicht und was das mit Bildung zu tun hat. Meine erste Frage an Sylvia Wagner war, ob sie überhaupt sagt, dass sie ein ehemaliges Heimkind ist.
Ja, ich sage das, ich stehe dazu. Es ist aber auch nicht meine Identität. Ich sehe mich in erster Linie als Mensch, als Pharmazeutin, Pharmaziehistorikerin, Wissenschaftlerin und auch als Heimkind.
Und wenn Sie das sagen, was löst das bei Ihrem Gegenüber aus?
Oft verändert sich was. Dann ist es, finde ich, dass ein Gespräch oder eine Begegnung, meine ich, nicht mehr so locker. Da habe ich das Gefühl, dass das Gegenüber oder die Gesprächspartnerin oft irgendwie dann beklemmt wird.
Womit erklären Sie sich die Beklemmung?
Viele Leute wissen dann einfach nicht, wie sie reagieren sollen. Einige reagieren mit Mitleid. Zum Teil merke ich, die Menschen, mit denen ich dann rede, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen.
Mitleid möchten Sie nicht?
Nein, auf keinen Fall.
Obwohl ja das, was Sie zu erzählen haben von sich und auch von anderen Heimkindern, mit dem Wort Leid treffend beschrieben ist.
Richtig. Also ja, ich denke, man muss es halt differenzieren. Also ich mag es nicht, wenn dann jemand kommt und sagt, ach du Arme und das tut mir aber leid. Während ich natürlich Mitgefühl schon wichtig finde und gut finde. Aber es ist natürlich schwer, das zu differenzieren. Und ich kann das auch nachvollziehen, wenn Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin erstmal Probleme damit hat.
Sie haben vorhin Wert darauf gelegt, dass das Heimkind nicht ihre Identität beschreibt. Und zugleich haben Sie dieses Thema in den Mittelpunkt Ihrer wissenschaftlichen und publizistischen Arbeit gestellt. Wie schwierig ist das, vom eigenen Leben zu abstrahieren?
Es ist schwierig, obwohl in meiner wissenschaftlichen Arbeit, denke ich, ist es mir schon gelungen. Da konnte ich Abstand wahren, einen neutralen Blick auf die ganze Sache haben. Und die Emotionen, die habe ich aber trotzdem gehabt. Ich denke, ich habe es geschafft, das nicht in die wissenschaftliche Arbeit einfließen zu lassen. Ich habe ja dann zu dem Thema meine Dissertation verfasst. Und als ich die fertig habe, merkte ich, dass diese ganzen Emotionen einfach in mir noch drin saßen. Und deswegen habe ich dann noch nach der Dissertation ja eben ein literarisches Buch verfasst. Und da habe ich dann die ganzen Emotionen reinfließen lassen. Und dann habe ich danach gemerkt, ja, jetzt ist es gut, jetzt passt es, jetzt sind auch die Emotionen raus.
Das ist das Buch Heimgesperrt, das jetzt den Anlass bietet für unser Gespräch, das gerade erschienen ist. Dieses Buch basiert auf Fakten, auf Ihren Recherchen. Und dennoch haben Sie, wie Sie es selber im Vorwort schreiben, fiktionalisiert, haben verschiedene Leben, verschiedene Personen miteinander verbunden zu Personen, die dann im Buch auftauchen, haben auch die Namen von Heimen nicht explizit genannt. Warum?
Ich habe ja in meiner wissenschaftlichen Arbeit schon natürlich die Fakten dokumentiert und dargestellt. Da kann man ja diese ganzen Fakten nachlesen. Aber in diesem faktenbasierten Roman Heimgesperrt, da geht es ja eben mehr um die Emotionen, um die Gefühle der Betroffenen zu transportieren, um einen größeren Leserkreis zu erreichen. Und da ist es ja nicht wesentlich, ob das Heim nun so oder so heißt, ob die Betroffenen nun so oder so heißen, ob ich jetzt da zwei Geschichten ineinander vermischt habe. Es geht um die Fakten, die eben schon natürlich stimmen, und eben um die Gefühle.
Sie schildern ein fiktionales Treffen ehemaliger Heimkinder. Welche Gefühle kommen da zur Sprache?
Frustration, Aggression, einmal Frustration über den Umgang damals, als sie noch Kinder waren oder wir Kinder waren, was eben oft von Gewalt geprägt war. Die Menschenwürde wurde missachtet oder es gab sie eben gar nicht. Und es ist aber auch Wut über die Situation heute, weil es hat sich im Umgang mit Heimkindern so in der Gesellschaft oder in der Politik nicht allzu viel geändert. Die Heimkinder werden immer noch nicht wirklich wahrgenommen mit ihren Problemen heute. Es gibt keine wirklichen Entschädigungen. Also das Leben ist bis heute für den Großteil der Betroffenen sehr schwer.
Und das Leben ist stark geprägt durch diese Heimerziehung. Ist also nichts, was man abschließen kann, so einfach mit dem Erwachsenwerden, oder?
Nein, absolut. Das prägt die meisten ein Leben lang. Erstmal durch die Gewalterfahrung sind die meisten traumatisiert. Man schleppt diese Traumata mit sich herum das Leben lang. Es ist schwierig in sozialen in Beziehungen, sei es in der Ehe, wenn man überhaupt geschafft hat, eine Partnerschaft oder Ehe zu führen. Es wird oft die Probleme auch auf die nächste Generation übertragen, weil oft stecken in einem die Aggressionen, das gibt man weiter. Ein Problem ist auch, dass viele damals in den Heimen keine angemessene Ausbildung erhalten haben. Ihr Leben lang haben sie eben relativ wenig verdient und das macht sich dann im Rentenalter natürlich auch bemerkbar. Das heißt, sie sind ein Leben lang bis heute von Armut betroffen.
Sie selbst waren in einem kirchlichen Heim. Sie sind 64 geboren. Ihr Heim war von Nonnen geführt. Was war damals das Erziehungsideal? Und das war ja nicht nur in dem Heim so, das Sie erlebt haben.
In vielen Heimen war es so, dass eine sogenannte schwarze Pädagogik herrschte. Das heißt also, es wurde mit Gewalt erzogen. Die Kinder hatten einfach zu gehorchen. Es galt eben, dass das Heim mit möglichst wenig Personal und Aufwand einfach funktionierte. Also die Kinder, man hat sie nicht als Menschen betrachtet, sondern einfach als Objekte.
Es gab dieses Schreckbild der Verwahrlosung. Also die Kinder kamen, wenn sie noch Vater und Mutter oder Vater oder Mutter hatten, dann wurde gesagt, die kamen aus verwahrlosten Verhältnissen und mussten da rausgenommen werden. Und auch im Heim selber gab es ja immer wieder die Schläge, auch damit das Kind nicht verwahrlost. Ja, Disziplin gegen Verwahrlosung. Warum war dieses Motiv so stark?
Es war in der Gesellschaft, aber auch eben durch die Kirche geprägt, so eine rigide moralische Vorstellung von Sexualität auch. Und wenn junge Menschen nicht verheiratet waren, schon Sex hatten oder die junge Frauen schwanger wurden, dann galten die schon von vornherein als sexuell verwahrlost. Und die Kinder galten dann als von sexueller Verwahrlosung bedroht und man meinte, sie dann diesen Müttern wegnehmen zu müssen. Das ja Perverse ist ja, man hat sie den Müttern weggenommen wegen der drohenden sexuellen Verwahrlosung. Und oft ist es ja geschehen, dass sie dann im Heim aber sexuelle Gewalt erfahren haben, diese Kinder. Auch durch, also jetzt in kirchlichen Einrichtungen, auch von Priestern und Nonnen. Also das ist ja eigentlich irgendwie ja schizophren.
Wurden die Kinder auch als Schuldige gesehen? Wurde die Sünde, die man bei den Eltern vermutete und speziell ja auch bei den Müttern, wenn sie nicht verheiratet waren, wurden die Kinder auch dafür verantwortlich gemacht?
Ja, verantwortlich direkt vielleicht nicht gemacht, aber man sah sie immer davon bedroht. Es galt immer irgendwie so, ja, das steckt in denen, das darf nicht raus, das müssen wir schon mal von vornherein so im Keim ersticken, so war das.
Die Geschichten, die Sie erzählen, sind hauptsächlich Schicksale von Kindern aus Heimen in Westdeutschland. Aber ein bisschen sprechen Sie ja auch die Heime in der DDR an. Wie waren da die Hauptunterschiede zwischen Ost und West?
Ja, das ist interessant, weil die Unterschiede waren eben gar nicht so groß in der Regel. Und da sieht man, dass es jetzt gar nicht darum ging, was für ein System das war, sondern es geschah eben in diesem ja, sozialistischen System genauso wie in unserem System. Also da sieht man, dass das gar nicht der eigentliche Hintergrund war, sondern der Hintergrund war wirklich noch so zum einen eben diese schwarze Pädagogik und ja auch, ja gut, im Westen noch diese rigide Moralvorstellungen. Das war vielleicht im Osten nicht so, aber dieser Umgang mit den Heimkindern war wohl relativ gleich.
Sie schildern sowohl in Ihrer Forschung als jetzt auch in Ihrem Roman schwerste Menschenrechtsverletzungen, also Misshandlungen, Sadismus, sexueller Missbrauch, Medikamentenvergabe und auch Versuche mit Medikamenten an Heimkindern. Da fragt man sich ja, wie war das möglich mitten in Deutschland? Eigentlich ja mitten in der Gesellschaft.
Ja, das ist unfassbar. Man hat diesen Kindern, die galten als minderwertig. Man hat ihnen nicht die gleichen Rechte, die gleiche Würde zugestanden wie anderen Menschen auch, obwohl es natürlich im Grundgesetz garantiert war. Das Ding ist aber, dass das ja bis heute mehr oder weniger so gilt, wenn die ehemaligen Heimkinder kommen und sie haben ja beim Runden Tisch Heimerziehung erzählt, was passiert ist. Sie haben von den Medikamentenvergaben die erwähnt. Sie haben gesagt, dass auch wohl Versuche an ihnen gemacht wurden. Das hat man alles abgetan und auch mit der sexuellen Gewalt. Das wurde ja auch bis jetzt noch vor kurzem, im Prinzip auch bis jetzt noch möglichst verdrängt.
Mit der Pharmaziehistorikerin Silvia Wagner spreche ich über ihr Buch Heimgesperrt, ein Roman über Heimerziehung in Deutschland, vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren. Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, das ist ja die sogenannte Aufarbeitung. Peter Wensierski, der Spiegeljournalist, hat 2006 ein Buch dazu veröffentlicht, Schläge im Namen des Herrn, das sehr viel in Gang gebracht hat, diesen runden Tisch Heimerziehung. Jetzt sagen Sie, es hat sich aber in der Sache gar nicht so viel verändert. Was genau müsste sich denn verändern?
Ja, das Buch von Wensierski hat wirklich im Prinzip schon mal viel bewirkt. Es gab dann den runden Tisch Heimerziehung und das Thema war sehr präsent in den Medien. Aber am runden Tisch Heimerziehung waren die Heimkinder dann wieder völlig marginalisiert. Also sie wurden gar nicht wirklich ernst genommen. Da saßen drei ehemalige Heimkinder, ich weiß jetzt nicht, 16 oder so Vertretern von Bund, Ländern, Kirchen gegenüber. Viele von denen waren Juristen. Die Bedingungen des runden Tisches Heimerziehung, da hatten die ehemaligen Heimkinder überhaupt kein Mitspracherecht. Und die Heimkinder haben gefordert, dass zum Beispiel auch die, ja, ich sag mal, Zwangsarbeit thematisiert würde, die Säuglingsheime, die Vergabe von Medikamenten. Das ist alles wirklich gar nicht thematisiert worden. Die Heimkinder haben auch gefordert, dass das, was ihnen widerfahren ist, als Menschenrechtsverletzung eingestuft werden sollte, anerkannt werden sollte. Und das ist bis heute nicht geschehen. Das wird abgelehnt. Das heißt, es wird bis heute nicht wirklich anerkannt, was den ehemaligen Heimkindern widerfahren ist. Und dann gab es zwar einige Ausgleichszahlungen bis 10.000 Euro an Sachleistungen. Und dann, wenn man im Heim arbeiten musste, bis, ich weiß nicht, 7.000 Euro, glaube ich, maximal an Rentenersatzleistungen. Aber das ist für die Betroffenen ein Tropfen auf den heißen Stein.
Und es muss nachgewiesen werden, dass die Schäden, auch die gesundheitlichen Schäden, wirklich mit der Heimerziehung zu tun haben. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren.
Ja, das ist ganz, ganz schwer. Wenn die Betroffenen dann so einen Antrag stellen, zum Beispiel auf Opferentschädigungsgesetz, da muss man ganz genau nachweisen, was passiert ist, wann, wo, wer der Täter war, wie die Folgeerkrankungen sind und dann eben diese Kausalität muss genau nachgewiesen werden. Und das ist ganz, ganz schwierig. Also allein die erste Hürde, sich auf dieses Verfahren der Entschädigung einzulassen, ist schon mal sehr hoch. Und dann diesen Prozess wirklich bis zum Ende durchzustehen, das schaffen nur wenige.
Hat das auch damit zu tun mit den Benachteiligungen auch in der Bildung, oft keinen Schulabschluss? Oder ich könnte auch andersherum fragen, muss man, um aufarbeiten zu können in Deutschland, studiert haben oder wenigstens Abitur haben? Erhöht das die Chancen, gehört zu werden?
Absolut, ja. Also wir haben es einmal gesehen in diesen Missbrauchsfällen. Also da haben ja die Betroffenen, die an den sogenannten Elite-Schulen waren, Canisius College und Odenwald-Schule und so, haben mehr Chancen, weil sie eben einen höheren Bildungsabschluss hatten. Sie können sich besser ausdrücken, sie haben bessere Kontakte. sie können sich viel besser Gehör verschaffen. Und die Heimkinder haben ja schon vor 2010, bevor das mit diesen Missbrauchsfällen in diesen Schulen bekannt wurde, haben sie ja auch schon darauf hingewiesen, auf den Missbrauch in den Heimen. Aber sie wurden gar nicht so gehört. Und auch bis heute, was hört man von den Heimkindern und sexuellen Missbrauch? Man hört das von den Ministranten, man hört es von den Schülern in den Internaten. Aber wer spricht von den Missbrauchsfällen in den Heimen? Und dabei ist bekannt, man hat da so eine Untersuchung wohl in Bayern schon gemacht, dass wohl ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in den Heimen damals sexuelle Gewalt erlebt haben.
Die tauchen ja in der MHG-Studie, die im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz erschienen ist, als institutionell gedemütigte Opfergruppe auf. Aber es gibt noch sehr wenig Einzelforschung dazu. Mhm. Jetzt haben Sie das geschafft und gehören zu denjenigen, die Abitur gemacht haben, studiert haben, sogar promoviert worden sind. Empfinden Sie diese hohen Bildungsabschlüsse auch als Verpflichtung, für diejenigen einzutreten, die das eben nicht haben, die keine Stimme haben?
Genau, ich sehe das als Verpflichtung an, absolut, weil die Heimkinder finden kaum Gehör. Und die Heimkinder, das sah man jetzt, sage ich mal, ebenso auch an meinem Fall mit diesen Medikamentenversuchen. Die Heimkinder haben das erwähnt. Sie haben gefordert am runden Tisch Heimerziehung, dass dieses Thema auch berücksichtigt wird mit den Medikamenten. Die haben gesagt, es sind Versuche an uns gemacht worden. Es wurde gesagt, gut, wir wissen von einem Versuch, den hat es gegeben, aber das war eine Ausnahme. Und dann war das Thema gegessen. Ich denke, das Thema wäre bis heute nicht ans Licht gekommen. Es konnte nur durch eine Betroffene, sage ich einfach mal so,
durch Sie selbst, ja,
aufgedeckt werden, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und ich hatte natürlich, ja, was heißt ein persönliches Interesse. Ich fühlte mich verpflichtet, tatsächlich den Betroffenen gegenüber, als ja auch als Selbstbetroffene, dem nachzugehen.
Gibt es eine Konkurrenz der Betroffenen? Oder eine Hierarchisierung der Betroffenen?
Ja, leider gibt es sowas. Mir ist schon zweimal gesagt worden, oder habe ich ja doch auch direkt, dass ich ja gar kein richtiges Heimkind sein kann, weil ich ja Abitur habe und studiert habe. Da gibt es auch einerseits so eine Art Neid und andererseits so eine Art, also in Anführungsstrichen jetzt, so eine Art Opferhierarchie. Also je schlechter es einem geht, desto mehr bin ich betroffen und desto mehr bin ich ein wirkliches Heimkind. Das gibt es tatsächlich und das ist schade, weil in den Heimen ist es ja den Kindern so beigebracht worden. Es sollte ja keine Solidarität entstehen in den Heimen, sondern es wurde ja gefördert, dass man nicht sozial zusammenhält. Es gab Kollektivstrafen und alles. Also es wurde ja das eben gefördert, dass man nicht zusammenhält. Und das ist so in vielen auch drin, dass das bis heute noch nachwirkt. Und das ist bis heute ein großes Hindernis für die Betroffenen, für die ehemaligen Heimkinder, sich wirklich zusammenzuraufen und zusammen was zu erreichen. Das macht das Ganze auch bis heute schwer für die Betroffenen.
Wie sind denn die Reaktionen auf Ihr Buch Heimgesperrt von Betroffenen? Gibt es da Dankbarkeit oder überwiegt das, was Sie vorhin beschrieben haben, so der Zweifel, ist die wirklich auch selber ein Heimkind, wenn die so ein Buch schreiben kann?
Ich habe also von einigen, die ich also auch kenne, mit denen ich zusammenarbeite, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe aber ansonsten keine direkten negativen Rückmeldungen bekommen. Da ist dann, denke ich, eher so ein Schweigen auch.
Nun gibt es mittlerweile doch in der Politik eine gewisse Sensibilität für das Thema, also gerade auch für die Medikamentenversuche, dass das jetzt aufgearbeitet wird, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Wie schätzen Sie da die Chancen, dass wirklich aufgearbeitet wird, ein?
Ja, das Land NRW hat ja eine Studie jetzt in Auftrag gegeben, um diesen missbräuchlichen Einsatz der Medikamente zu untersuchen. Diese Studie ist vergeben worden an die Uni Düsseldorf, wird geleitet von Professor Fangerau, also vom Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin. Ich bin ein Teil des Teams. Ich schätze das schon ganz gut ein. Also wir recherchieren jetzt seit einem Jahr und haben auch schon einiges gefunden. Also wir können offen forschen, wir kommen in die Archive rein, also in die staatlichen natürlich, also in die Archive der Pharmaindustrie leider nicht so. Aber ansonsten, was staatliche Archive und so angeht, und das ist schon ganz gut.
Wir berichten in dieser Sendung häufig über Missbrauch, auch über Misshandlung. Ich selber habe dazu auch sehr viel recherchiert und ich bekomme ab und an die Reaktion, ach, wir haben doch so viele Probleme jetzt hier in Deutschland, so viele Krisen, wir taumeln von einer Krise in die andere. Warum muss jetzt da noch in der Vergangenheit rumgestochert werden? Warum muss in der Vergangenheit rumgestochert werden?
Es ist absolut wichtig, damit man die Strukturen erkennt. Es ist nicht vorbei auch. Also die Heimkinder, die ehemaligen, sie leben ja heute noch. Sie haben heute die Probleme. Es muss ihnen heute geholfen werden. Und das, dafür muss man verstehen, was geschehen ist. Also es ist erstmal nicht nur einfach Vergangenheit, sondern es ist Gegenwart. Was auch Gegenwart ist, dass auch heute viele Kinder nicht nur in Heimen mit Medikamenten ruhiggestellt werden. Es wird heute in Heimen bekommen, also und aber auch in Familien leider immer mehr, bekommen die Kinder Neuroleptika, sie werden sediert. Und man muss wissen, solche Medikamente, jetzt Neuroleptika, die bewirken nicht nur, dass die Kinder jetzt sediert werden, sondern sie haben langfristige Nebenwirkungen, die das Leben lang also anhalten. Das ist nicht nur ein Problem der Vergangenheit, sondern der Gegenwart.
Sind Sie hoffnungsvoll, dass Aufarbeitungsbemühungen irgendwann belohnt werden mit sowas wie Gerechtigkeit?
Gerechtigkeit, glaube ich, weiß nicht, da bin ich ein bisschen pessimistisch vielleicht. Ich glaube nicht, dass den Betroffenen jetzt noch in ihrem Leben Gerechtigkeit widerfährt. Vielleicht in einzelnen Fällen, dass sie einen Frieden finden können, dass sie wirklich eine Entschädigung bekommen, dass ihr Leid anerkannt wird, ja. Aber ich glaube, für viele kommt es einfach zu spät. Viele haben schon resigniert, viele sind schon gestorben. Ich denke, was wichtig ist, wirklich auch, klar, wenn es geht, die Betroffenen heute noch ja das Leid anzuerkennen, zu entschädigen und aber eben auch zu gucken, dass es heute eine Veränderung gibt. Das wäre einfach schon schön zu sehen, ne? Dass heute, also es werden ja immer mehr Kinder mit solchen Medikamenten behandelt und das geht einfach in die falsche Richtung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehen würde, dass sich dieser Trend wieder umkehrt, das wäre schon schön, das wäre ein Erfolg.
Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat Ihnen kürzlich einen Artikel gewidmet und hat den überschrieben mit der Zeile »Die Recherche Ihres Lebens«. Ja. Haben Sie den inneren Frieden, von dem Sie vorhin gesprochen haben, selber gefunden durchs Recherchieren, durchs Publizieren?
Ja, doch habe ich. Also einfach, dass ich viel aufdecken konnte, dass ich zeigen konnte, es hat doch eben diese Medikamentenversuche gegeben. Also allgemein die Geschichte der Heimkinder, da konnte ich viel aufzeigen, aber auch für meine persönliche Geschichte. Den Hintergrund konnte ich näher erfassen und sehen, was da passiert ist. Und durch, also ja, für mich war es wichtig, einmal diese wissenschaftliche Arbeit zu machen und dann dieses literarische Buch, also einmal eben die Fakten aufzuzeigen und einmal auch diese Emotionen rauszulassen. Das war beides wichtig und dadurch habe ich, denke ich, schon für mich jetzt abschließen können und einen Frieden finden können.
Ehemalige Heimkinder werden kaum gehört und die Solidarität unter den Betroffenen ist schwierig, das sagt Silvia Wagner. Heimgesperrt heißt ihr Buch, erschienen ist es im Korrektivverlag.